Ja, wir haben im Lied schon eben besungen, dass Jehova unsere Zuflucht ist. Und jetzt wird es im Vortragsthema darum gehen, wer ist dein Gott? Der Bruder Wolfgang Kantschok aus der Versammlung Grudow Nord hat sich darauf vorbereitet, dieses Thema anhand der Bibel für uns zu erläutern.
Als sich die See nachts um 2.30 Uhr über der Titanic schloss, sagte Lady Cosmo Duff Gordon in Boot 1 zu ihrer Sekretärin, da geht es hin, ihr schönes Nachthemd. Sehr viel mehr, als das Nachthemd verschwand in jener Aprilnacht. Mehr noch, als der größte Dampfer der Welt, mehr als seine Ladung und das Leben von 1502 Menschen. Niemals wieder würden Menschen ein Schiff in ein Eisfeld jagen, ungeachtet aller Warnungen, ihr ganzes Vertrauen auf ein paar tausend Tonnen Stahl und Nieten setzend. Niemals mehr glaubte jemand an ein Schiff, das nicht sinken kann. Das war so ein kurzes Zitat, was einmal aufgrund eines Jahrestages des Schiffsuntergangs veröffentlicht wurde. Aber interessant ist, dass gerade der Untergang dieses Schiffes so besonders in den Erinnerungen der Menschen erhalten ist, ihre Fantasie angeregt hat und auch immer wieder als Beispiel herangezogen wird. Was damals geschah, war offensichtlich mehr als nur ein Unfall. An dieser Stelle im großen, weiten Meer zerbrach ein Mythos. Die Menschen waren damals euphorisch. Sie waren stolz auf ihre technischen Errungenschaften. Sie glaubten, die Natur im Griff zu haben, die Naturgesetze zu kontrollieren und zu diktieren, was zu passieren hat und was nicht. Spätestens als dieses Schiff unterging, war ihnen klar, dass das niemals gelingen würde. Und an dieser Stelle mag uns zum ersten Mal jetzt in diesem Vortrag die Frage begegnen, wer ist denn dein Gott? Denn es geht hier um mehr als einfach nur so um ein persönliches Gefühl oder eine Ansicht, die wir haben mögen. Denn wenn wir uns so diese Frage vorlegen, dann müssten wir uns eigentlich immer wieder fragen, gibt es den Gott, den wir anbeten überhaupt? Wie mächtig ist er? Und wenn es ihn gibt und er mächtig ist, ist die Anbetung, die wir ihm darbringen, überhaupt annehmbar, sodass er aufgrund seiner Prinzipien uns überhaupt als seine Anbeter anerkennt? Diese Frage wollen wir einmal anhand von Matthäus 7 beleuchten. Matthäus 7, die Verse 13 und 14 zuerst. Und dann werden wir anschließend noch zwei weitere Verse aus diesem Kapitel und Bibelbuch lesen. Matthäus Kapitel 7, Vers 13 und 14. Da hat Jesus Christus etwas über Jehova Gott gesagt und darauf hingewiesen, dass diese Frage, wer ist dein Gott wirklich, eine Frage ist, die mit der Art der Anbetung, die wir ihm darbringen, in Verbindung steht. Denn wir lesen hier an dieser Stelle, geht ein durch das enge Tor, denn breit und geräumig ist der Weg, der in die Vernichtung führt, und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Doch eng ist das Tor und eingeengt der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Das ist schon mal ein sehr spannender Gedankengang, weil er sagt uns ganz deutlich, also nach uns geht es dabei nicht. Und wenn wir weiterlesen im 7. Kapitel des Matthäus-Evangeliums vom Vers 21 an, dann wird Jesus hier ungarn deutlich, wenn er denn sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Königreich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Machttaten vollbracht? Und doch will ich ihnen dann bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Naja, wenn wir das so betrachten, dann stellen wir schon fest, also wenn es unseren Gott gibt, dann ist, wenn unsere Anbetung ihm nicht annehmbar ist, ein Problem aufgetreten. Und zwar das Problem, dass wir unter Umständen uns entgegen unseren Gott stellen und wir uns nicht seiner Gunst, sondern seinen Zorn zuziehen. Und das ist etwas, was wir ganz sicher nicht wollen. Ja, welchen Gott hast du dir erwählt? Und heute, naja, wenn man sich so umschaut, ist das schon eine richtig schwierige Frage. Denn wenn du jetzt so 3-4 Leute in der Umgebung fragen würdest, wer ist dein Gott, dann werden wir wahrscheinlich richtig anspruchsvolle Antworten bekommen. Wir werden uns am Kopf kratzen und fragen, irgendwo besteht an dieser Stelle schon ein Wissensdefizit. Denn wenn man so umschaut, dann stellen wir fest, heute verehrt man unheimlich viele Dinge als Gott und betet sie an. Und wenn wir uns die verschiedenen Gesellschaftsschichten anschauen, dann ist das schon da sehr unterschiedlich. Einige beten das Geld an, einige die Vergnügungen, andere die Wissenschaft. Und bei all dem ist zu betrachten, dass sie glauben, dass das, worauf sie sich da stützen, ihnen ihr Leben ordnet und in ihrem Leben Glück bringt. Einige beten auch Götzen und Götzenbilder an. Und wenn wir uns so die verschiedenen Heiligtümer auf dieser Erde anschauen, dann finden wir Statuen, dann finden wir Bilder und dann sehen wir Menschen, die auf Knien vor diesen Rutschen Kerzen anzünden und ihr letztes Hab und Gut diesen Götzenbildern opfern. Ist das etwas, was unser Schöpfer von uns verlangt? Diese Frage werden wir uns noch im Laufe der Zeit beantworten. Einige haben sich von all diesem abgewandt und sie haben den sogenannten Ich-Kult zu ihrer Religion gemacht. Und in der Tat, dieser Ich-Kult, der verfügt über ein Glaubensbekenntnis. Dieses Glaubensbekenntnis lautet auszugsweise wie folgt: Liebe dich selbst, liebe ohne dich zu binden. Lass deinen Gefühlen freien Lauf. Du brauchst dich wegen nichts zu schämen. Setz dich durch. Hör mit den Schuldgefühlen auf. Zwischen Recht und Unrecht entscheidest du selbst. Was du tust, geht niemand etwas an. Sei stolz auf dich. Was zählt, ist das Jetzt und das Hier. Das war so ein kleiner Auszug aus diesem Glaubensbekenntnis des Ich-Kults. Und vielleicht mag uns an der einen oder anderen Stelle der eine oder andere auch so in den Sinn kommen, der so handelt wie hier beschrieben. Interessanterweise wird diese Denkweise in der Psychologie Narzissmus genannt. Das ist die Krankheit der Selbstliebe, bei der andere Personen völlig unwichtig sind, es sei denn, dass dadurch bewirkt werden kann, dass andere auf die Person aufmerksam werden. Und jetzt ist die Frage, woher kommt dieser Begriff Narzissmus? Nach der griechischen Mythologie war Narziss der Sohn des Flussgottes Kephissos. Gemäß dem Mythos war er von unübertrefflicher Schönheit. Als er in einer Quelle sein Spiegelbild sah, verliebte er sich in sich selbst. Unfähig, andere zu lieben, war er so über sich entzückt, dass er sich nicht einmal erhob, um zu essen. Er verschmachtete und starb. Nun sicher, viele Menschen treiben es nicht gar so weit. Aber eins zeigt deutlich, dass die Frage, wer ist mein Gott, gar nicht so einfach zu beantworten ist. Weil offensichtlich hat jeder davon irgendwie eine andere Vorstellung, was denn da sein muss. Aber auf eines können wir immer wieder zurückgreifen und feststellen, was immer jemand habsüchtig begehrt, wird für ihn zu einem Gott. Aber gibt es denn nun einen Gott, der es verdient, angebetet zu werden? Und auch da werden wir schnell fündig. Es gibt viele Menschen, die glauben und behaupten, dass sie den Gott der Bibel anbeten. Aber wenn man so etwas näher nachfragt, dann haben sie nur eine sehr verschwommene Vorstellung von ihm. Das geht schon damit los, dass sie seinen Namen nicht kennen. Sie wissen nicht einmal, ob er einen hat. Manche sind sich nicht sicher, ob er eine Person ist oder ob er einen Körper hat oder ob er an einem bestimmten Ort wohnt oder einfach nur eine unbestimmte Kraft sei. Wenn man so über seinen Gott denkt, dann braucht man sich auch nicht zu wundern, dass diese Vorstellung in jemanden keine Kraft entfalten kann, weil sie wissen ja eigentlich nichts über ihn. Und dabei ist Die Lösung dieser Frage ganz einfach. Wir brauchen einfach nur in die Heilige Schrift, in die Bibel schauen. Wir stellen ganz schnell fest, dass Jehova Gott, der dort mit Namen genannt wird, einen Namen hat. Ein Bibeltext, der uns sicherlich dazu einfällt, wäre Psalm 83, Vers 18, wo das ganz deutlich gezeigt wird. Die Bibel zeigt uns, dass er einen geistigen Leib hat und dass er im Himmel wohnt. Das sind schon Dinge, die schon einfach auch kleine Kinder bei uns ganz schnell wissen und auch anderen erklären können. Und die Bibel zeigt auch ganz deutlich, dass er der wahre, allmächtige Gott und der Schöpfer aller Dinge ist. Und das finden wir in Offenbarung 4, Vers 11 sehr schön beschrieben. Dieser Bibeltext fasst das sehr gut zusammen. Da lesen wir: Du bist würdig, Jehova, ja, du, unser Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu empfangen, weil du alle Dinge erschaffen hast und deines Willens wegen existierten sie und wurden sie erschaffen. Ja, weil Jehova Gott all das gemacht hat, gebietet ihm eigentlich oder gehört ihm eigentlich die Anbetung aller Menschen auf dieser Erde. Schade eigentlich, dass diese einfachen Wahrheiten so schwer zu vermitteln sind. Obwohl viele andere Götter auf der Erde verehrt werden, zeigt doch die Bibel, dass die Anbetung dieser anderen Götter in Wirklichkeit einem Geistgeschöpf und deren Helfershelfer dargeboten werden. Wenn wir die Bibel im 1. Korintherbrief aufschlagen, Vers 20 und 21, da hat der Apostel Paulus diesen Gedanken aufgegriffen und ist sehr schön auf den Punkt gebracht, wenn er denn hier sagt: Nein, sondern ich sage, dass die Dinge, die die Nationen opfern, sie Dämonen opfern und nicht Gott. Und ich will nicht, dass ihr Teilhaber mit den Dämonen werdet. Ihr könnt nicht den Becher Jehovas und den Becher der Dämonen trinken. Ihr könnt nicht am Tisch Jehovas und am Tisch der Dämonen teilhaben. Oder reizen wir Jehova zur Eifersucht? Wir sind doch nicht etwa stärker als er? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Vorhin hatten wir schon kurz über den engen Weg im Vergleich zu dem weiten Weg geredet. Das heißt, es hängt nicht von uns ab, wie wir Jehova Gott anbeten, sondern wir müssen schon das tun, was Jehova Gott von uns verlangt. Denn wenn wir das nicht tun, dann werden wir auf den Schutz Jehovas nicht bauen können. Und stattdessen freuen sich die Dämonen und Satan, der Teufel, darüber, dass wir ihren Willen tun. Und wenn wir uns unter diesen Schutz stellen, ich denke, darauf können wir dankend verzichten. Im Laufe der Zeit hat Satan, der Teufel, weil er feststellte, dass die Menschen schon sehr wohl etwas anbeten möchten, ein ganz verwirrendes und komplexes System von Anbetungsformen geschaffen. Das begann schon im Garten Eden. Kurz danach hatte er denn darauf die Menschen darauf fixiert, ihn anzubeten, und als sie dann offensichtlich gemerkt haben, dass das so nicht geht, hat er das Lügengeflecht immer weiter ausgedehnt. Er hat viele Millionen verschiedener Gottheiten geschaffen und den Menschen wird es einfach zu mühsam, sich damit auseinanderzusetzen, um festzustellen, wer ist eigentlich der wahre Gott. Wenn wir sehen, dass die Hindus 330 Millionen Gottheiten anerkennen, in den shintoistischen Schriften werden etwa 8 Millionen Götter erwähnt. Wenn du versuchst, da durchzufinden, wer da der wahre Gott ist, dann reicht die Lebensspanne überhaupt gar nicht aus, um das herauszufinden. Ein richtig fauler Trick, den Satan und seine Dämonen da anwenden. Und was machen die Menschen? Sie bleiben bei dem, was sie immer waren, was sie von ihren Eltern und Großeltern an Religion übermittelt bekommen haben. Und da sie ja nun nicht so ganz genau wissen, was für einen Gott sie eigentlich anbeten, entfaltet das natürlich auch keine Kraft in ihnen und sie sehen auch gar keine Veranlassung, etwas darin zu ändern. Wir kennen diese Aussprüche aus dem Predigtdienst. Mein Großvater war katholisch, mein Vater war katholisch, ich bin katholisch geboren worden, ich habe katholisch geheiratet und ich werde auch katholisch sterben. Und damit ist der Gedankengang beendet. Klingt für sie völlig rund. Tragisch ist nur, dass sie sich niemals mit ihrer Religion auseinandergesetzt haben. Jedenfalls viele tun das nicht. Hinter all dem, was da so aufgebaut wurde, steckt niemand anders als Satan, der Teufel. Und auch das können wir in der Heiligen Schrift einmal nachlesen, in 2. Korinther Kapitel 4, im Vers 4. Da heißt es, unter denen der Gott dieses Systems der Dinge den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit das erleuchtende Licht der herrlichen guten Botschaft über den Christus, der das Bild Gottes ist, nicht hindurchstrahle. Nun wird hier Satan, der Teufel, nicht mit Namen genannt. Aber schon der Inhalt macht ganz deutlich, dass hier nicht von Jehova Gott die Rede sein kann. Denn Jehova Gott wird nicht den Blick für seine Anbeter vernebeln. Ganz im Gegenteil, es muss jemand sein, der kein Interesse daran hat, dass die Menschen Jehova Gott kennenlernen und dass sie nicht erfahren, was für eine besonders segensreiche Tat durch Jesu Opfer hier auf der Erde vollzogen wurde. Und weil die Menschen das nicht erkennen sollen, wird ihnen ein Märchen erzählt ohne Ende. Und das macht niemand anders als Satan, der Teufel. Aber eines wird deutlich, jede Anbetung, die nicht Jehova Gott dargebracht wird, die dient Satan, dem Teufel. Und Satan wird all diejenigen in das Verderben bringen, die ihn weiter anbeten. Deswegen müssen wir uns vergewissern, ob unsere Anbetung für Jehova Gott tatsächlich annehmbar ist. Schlagen wir einmal zum Titusbrief im 1. Kapitel. Titus 1, Vers 16. Wiederum der Apostel Paulus, der das hier sagt. Sie erklären öffentlich Gott zu kennen, aber sie verleugnen ihn durch ihre Werke, weil sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und für jedes gute Werk unbewährt sind. Also hier wird schon sehr deutlich unterschieden und gesagt, also wer so handelt, der kann Jehova Gott gar nicht dienen. Sie verleugnen ihn durch ihre Werke. Und wenn wir jetzt einige Seiten weiterblättern zum Jakobusbrief, hat der Jünger Jakobus in seinem 1. Kapitel auch das Thema Glauben und Werke sehr deutlich ausgeführt. Im Vers 26 des 1. Kapitels des Jakobusbriefs, da lesen wir, wenn es jemandem scheint, dass er die äußere Form der Anbetung beachtet und er dennoch seine Zunge nicht zügelt, sondern sein Herz weiterhin betrügt, dessen Form der Anbetung ist nichtig. Die äußere Form, hatten ja vorhin schon ganz kurz von dem gesprochen, der feststellte, dass alles in seinem Leben katholisch war. Es ist eine Form der Anbetung, die nicht hinterfragt wurde. Ja, was ist denn das eigentlich? Naja, das ist etwas, was von außen uns etwas vorspiegelt, was innen drin gar nicht so ist. Und wenn wir das mal mit so einem Beispiel betrachten. Also, wenn ich mir das hier so anschaue, dann sieht das aus wie eine Birne. Aber wenn ich es etwas näher betrachte, ist es viel zu leicht für eine Birne. Es riecht auch überhaupt gar nicht wie eine Birne. Es ist gar keine. Von außen soll es mir nur das Bild einer Birne darstellen. Es hat die Form, aber es verspricht vom Inhalt nicht das, was ich eigentlich erwarte. Und wenn wir das jetzt auf die Religion übertragen, wenn ich eine Form der Gottergebenheit habe, dann sieht das nach, hat das eine schöne Fassade, hat es vielleicht einen wunderschönen Namen. Aber wenn ich da tiefer reinschaue, dann ist es zu leicht, fühlt sich nicht so an, riecht nicht so, ist nicht so. Es ist kraftlos, sinnlos und ganz sicher Jehova Gott nicht annehmbar. Und das ist etwas, was wir uns natürlich auch überlegen müssen. Wir dienen Jehova Gott. Sagen wir es oder tun wir es? Das ist eine Frage, die wir uns selbst beantworten müssen. Wenden wir die Zeit auf, wie uns empfohlen wird, für das Bibellesen, um die Gedanken Jehovas auf uns wirken zu lassen? Nutzen wir die Zeit zum Bibelstudium, um die tiefen Gedanken zu erfahren, wie wir es nachher im Wachtumsstudium sehr schön anhand der Erfahrung Jeremias auch betrachten und auch seiner Einstellung, die wir in unserem Leben anwenden sollen. All das ist so wichtig, denn wenn wir nur so äußerlich uns als Zeugen Jehovas bezeichnen, heißt das noch lange nicht, dass wir es auch sind. Es muss uns durchdrungen haben. Wir müssen, wenn man in uns hineinschaut, einen Zeugen Jehovas auch da drin erkennen, an seinen Taten, an seiner Denkweise, an seiner Handlungsweise, an all dem, am ganzen Leben. Und das ist so wichtig, dass auch wir nicht den anderen gleichen, indem wir eine Form der Gottergebenheit haben. Das wollen wir auf keinen Fall. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir allgemein übliche Handlungsweisen einmal im Lichte der Bibel betrachten. Denn das können wir anhand der Bibel sehr gut tun. Wir können unser Leben anhand der Heiligen Schrift wunderbar überprüfen. Und wir können schnell feststellen, wenn es an irgendeiner Stelle hakt, wenn wir an irgendeiner Stelle feststellen, oh, das, was hier steht, das tue ich doch gar nicht so, wie es gefordert wird. Dann können wir uns darin korrigieren. Jehova Gott wird es wohlwollend betrachten und uns seine Kraft dazu geben, es auch umzusetzen. Wenn wir das aber nicht tun, dann werden wir uns Stück für Stück von Jehovas Organisation entfernen. Wir werden die Sachen, die um uns herum passieren, bei weitem nicht mehr so schlimm empfinden, wie wir es vielleicht jetzt tun mögen. Vielleicht mögen wir das eine sogar gut finden. Und Stück für Stück zieht Satan, der Teufel, uns von der wahren Religion ab. So weit darf es niemals kommen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns immer damit beschäftigen, was die Heilige Schrift verurteilt. Manche sagen, ja, in der Bibel stehen ja lauter Verbote. Stimmt, da stehen so einige Verbote. Aber in Wirklichkeit stehen hauptsächlich Richtlinien, wie man sein Leben glücklich gestalten kann drin. Und wenn wir das mal so im Einzelnen analysieren, dann stellen wir fest, dass alles, was da drin gesagt wird, dass Jehova Gott möchte, dass wir es nicht tun, doch nur zu unserem Schutz ist. Denn wenn wir so handeln würden, würden wir uns in Probleme bringen, in Schwierigkeiten. Unser Leben würde bei weitem nicht so friedlich verlaufen, wie es laufen könnte. So ein typisches Beispiel aus der alten Zeit. Auch in der damaligen Zeit glaubten alle, dass sie Jehova Gott annehmbar dienen. Das mögen wir heute auch immer wieder hören, aber ihre Handlungsweisen sprachen dagegen. Schauen wir einmal in Johannes Kapitel 8. In Johannes 8 gibt es so eine interessante Unterhaltung zwischen Jesus Christus und einigen Juden, auch den Schriftgelehrten. Und es entspann sich darüber, ob sie Nachkommen Abrahams sind oder nicht und ob sie Gott richtig dienen oder nicht. Und da kommen wir schon wieder zu der Frage, wer ist dein Gott? Und vom Vers 42 an, da wird Jesus denn ihnen gegenüber richtig deutlich, indem er nämlich sagt, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und bin hier. Auch bin ich ja nicht aus eigenem Antrieb gekommen, sondern jener hat mich ausgesandt. Wie kommt es, dass ihr nicht versteht, was ich rede? Weil ihr nicht auf mein Wort hören könnt. Ihr seid aus eurem Vater, dem Teufel, und nach den Begierden eures Vaters wünscht ihr zu tun. Jener war ein Totschläger, als er begann, und er stand in der Wahrheit nicht fest, weil die Wahrheit nicht in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er gemäß seiner eigenen Neigung, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich dagegen die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Also an dieser Stelle hätte ich gerne mal das Gesicht der Schriftgelehrten gesehen, als Jesus ihnen das sagte. Aber sie handelten genauso, wie Jesus es beschrieben hat. Sie haben sich das nicht zu Herzen genommen. Sie handelten wie ihr Vater der Teufel. Was machten sie? Sie logen, indem sie Jesus der Gotteslästerung anklagten und sie wurden zum Totschläger, als sie ihn hinrichten ließen. Nichts anderes als Satan, der Teufel, taten sie. Und wenn diese Personen behaupteten, Jehova Gott anzubeten und gleichzeitig seinen Sohn hinrichten lassen, wo ist da Platz zu sagen, sie würden Jehova Gott richtig anbeten? Es ist überhaupt gar nicht möglich, weil ihre Taten ihm entgegensprachen. Hätten sie sich an das Wort Gottes gehalten, dann hätten sie sicherlich Jesus auch als solches erkannt. Aber im Vorfeld war schon klar, dass sie so handeln würden. Und wenn wir uns so andere Dinge anschauen, die so in der Heiligen Schrift verurteilt werden, dann stellen wir schnell fest, wie sie zum Schutz für uns sind, wenn wir uns davon fernhalten. Zum Beispiel gebietet die Heilige Schrift uns von Wahrsagerei und Astrologie und alles, was mit Dämonismus zu tun hat, fernzuhalten. Einige mögen sagen, ach, ist doch spannend, ist doch prickelnd, ist doch toll zu sehen, was so die Zukunft bringt. Aber wie sieht es denn in der Realität aus? Wahrscheinlich erschreckender, als es Presseberichte zeigen. In einem Bericht wird behauptet, mindestens 200.000 Kinder und Jugendliche haben in der Bundesrepublik Deutschland Erfahrung mit den verschiedenen Spielarten des Okkultismus gemacht. An Japan-Schulen gibt es eine Menge Amateurspiritisten, von denen sich einige auf Telepathie spezialisiert haben, andere auf Hypnose und wieder andere auf Geisterbannung. In einem weiteren Bericht wird ausgeführt, von den in der Bundesrepublik Deutschland befragten Lehrern haben 24% bei ihren Schülern durch Okkultismus hervorgerufene Störungen bemerkt, wie zum Beispiel Rückzug von Alltagsaufgaben, Lernschwierigkeiten, Ängste, Depressionen und eine Neigung zur Selbst- oder Fremdschädigung. In Berichten werden beunruhigende Persönlichkeitsveränderungen bei Personen beschrieben, die Okkultismus praktizieren. Eine Jugendliche erschreckte ihre Mutter durch die Mitteilung, sie werde sich künftig nur noch in Schwarz kleiden und auch ihr Zimmer schwarz anstreichen und in einem offenen Sarg schlafen. Soweit diese Berichte. Können wir jetzt sagen, dass das Beschäftigen mit Wahrsagerei, Astrologie zum Segen der Menschen ist? Doch in keiner Form. Wenn Jehova Gott das verurteilt, dann tut er es, um uns zu schützen, um uns nicht in Probleme zu bringen. Weil der, der dahinter steckt, ist niemand anders als Satan, der Teufel, und sein erklärtes Ziel ist, die Menschheit in den Ruin zu treiben. Von ihm wollen wir uns ganz sicher fernhalten. Ja, wir wollen wirklich unsere Interessen darauf richten, Jehova Gott als allmächtigen Gott anzubeten. Dass wir es auf die richtige Art und Weise tun, hängt davon ab, wie wir handeln. Und vor allem, dass wir ihn auch genau kennenlernen, dass wir ihn genau beschreiben können. Viele Menschen wissen inzwischen, was Jehova Gott nicht ist. Sie haben verstanden, dass er keine Dreieinigkeit ist. Sie haben verstanden, dass er keine Sünder quält und dass er für das Böse nicht verantwortlich ist. Das ist sicherlich schon eine ganze Menge. Viele von den Menschen haben das von uns erfahren. Aber sie müssen genauso wissen, was er für hervorragende Eigenschaften er hat. Dass er ein ehrfurchtsgebietender Gott der Liebe ist und dass seine Handlungsweise an seinen Werken zu erkennen ist. Wenn wir so einfach so in diesem Frühjahr so herausschauen, wie so alles wieder grün wird, wie so die Blumen blühen, wie das alles duftet. Ist das nicht hervorragend gemacht? Ist das nicht liebevoll gemacht? Schön bunt. In verschiedensten Größen, Farben, Formen, was auch immer was es auf dieser Erde gibt. Und wir können es auch noch wahrnehmen. Wir haben Sinne, die es ermöglichen, das alles zu sehen und zu fühlen, zu riechen, zu schmecken. Ist das nicht fantastisch? Das ist nicht selbstverständlich. Wir nehmen es manchmal so, ach, das ist ja alles schön. Aber in dem Augenblick, wo du feststellst, dass du plötzlich nichts schmeckst, weil du eine Erkältung hast, dann wird das Leben mit einmal ungeahnt fad. Oder viele unserer älteren Brüder und Schwestern berichten, wie es ist, nicht mehr richtig zu sehen und zu hören. Wie das die Lebensqualität einschränkt. Das war etwas, was Jehova Gott nie wollte. Jehova wollte, dass wir uns daran erfreuen. Und alles, was Jehova Gott gemacht hat, ist zu Ende geplant. Wenn wir hier nochmal so unsere Frucht nehmen, obwohl das ja nun keine echte ist. Aber wie entsteht denn eine solche Frucht? Jetzt um diese Zeit ist ein emsiges Werkeln an den Bäumen tätig. Wir sehen da, das blüht und die ersten Fruchtansätze sind zu sehen. Wenn das alles so viel Krach machen würde, wie das, was die Menschen produzieren, dann würden wir den Lärm da draußen gar nicht aushalten. Aber es ist leise. Ganz still wird das alles produziert. Und irgendwann hängt die fertige Birne, wenn es denn eine richtige ist, am Baum. Und wir brauchen sie nur zu pflücken. Und wir erkennen auch sofort, dass es eine richtige ist. Und wenn wir sie uns anschauen, ja, also erstens, sie hat eine Verpackung. Wir können sie in eine Kiste tun, wir können eine ganze Reihe davon in eine Kiste tun, ohne dass sie sich gegenseitig schaden. Denk dir doch mal sowas aus. Und wenn du so weiterschaust, wenn das, was nach dem Essen davon übrig bleibt, muss nicht in einen Bergstock eingelagert werden als Sondermüll. oder in einer Deponie aufgelagert werden und aufwendig entsorgt werden. Du kannst es dem Boden wieder zuführen und dort warten Mikroorganismen bereits darauf, um das wiederum zu Nahrung für neue Pflanzen und vielleicht auch für neue Birnen zu machen. Das ist bis zum Ende durchdacht. Denn schau dir mal das weniger an, was die Menschheit im Laufe ihres Bestehens so zustande gebracht hat. All das, was so gebaut wurde, ist nur halb durchdacht. Am Ende weiß man denn doch nicht weiter, wie es weitergeht. Ein typisches Beispiel ist das Spiel jetzt mit der Atomkraft. Wir sehen, man hat bestimmte Dinge eben halt offensichtlich nicht so gut durchdacht, wie man es eigentlich glaubte. Und das zieht sich auf andere Dinge auch. Alles, was so der Mensch produziert, schafft neue Probleme. Und selbst wenn es nur eine Konservendose ist, was passiert, wenn sie leer ist? Du brauchst ein Entsorgungssystem, du brauchst ein Recyclingsystem, du musst sehen, was du damit machst und so weiter und so fort. All das musst du durch Denken, Planen machen. Und der Mensch kommt da irgendwie nicht so klar hin. Jehova Gott hat in seiner unendlichen Güte es bis zum Ende geplant und hat dafür gesorgt, dass es liebevolle Lösungen gibt. Ja, diesen Gott wollen wir einfach anbeten. Er ist derjenige, der alles gemacht hat und der einfach nur zu unserem Guten ist und der uns wie so ein großer Bruder an die Hand nimmt und auf uns schaut. Und wenn er feststellt, dass irgendwas nicht so gut läuft bei uns, dann lenkt er so unsere Schritte und dann hilft er uns und schützt uns vor Gefahren. Das ist der Gott, den wir anbeten wollen.
Ja, vielen Dank, Bruder Kantschok, dass du uns mit diesen Gedanken aus der Heiligen Schrift gedient hast und ja auch gezeigt hast, ja, wen wir zu unserem Gott machen sollten. Ja, ich denke, es war aufschlussreich für alle Anwesenden und wer mehr hören möchte, kann jetzt gerne noch zum nachfolgenden Wachturmstudium bleiben. Bruder Witt wird das gleich leiten. In der nächsten Woche haben wir auch wieder einen öffentlichen Vortrag vorgesehen. Er wird dann das Thema tragen, Weltfrieden, woher zu erwarten? Ja, bestimmt auch ein Thema, das Menschen motiviert, hier vielleicht in diesen Saal zu kommen und sich einmal mit biblischen Gedanken auseinanderzusetzen. Dann bitten wir jetzt Bruder Witt auf die Bühne, um das Wachturmstudium zu leiten.